Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
In der Essenz steht dann tatsächlich immer in der Digitalisierung, und das würde ich auch als den Idealzustand dann beschreiben, Digitalisierung, digitale Dienste, Infrastrukturen, Technologien müssen einen echten Mehrwert tatsächlich für die Gesellschaft und für unser Tun und Handeln bringen. Und ich glaube, was uns gerade als Deutsche manchmal ein bisschen fehlt, ist, Mut, auch Dinge auszuprobieren.
Herzlich willkommen, Tim Brautmüller, Gründer und Geschäftsführer der Arconium GmbH, zu einer neuen Folge von Highspeed. Sein Unternehmen, das rund 400 Mitarbeitende beschäftigt, unterstützt den öffentlichen Sektor in den Bereichen Digitalisierung, Energie, Mobilität, Gesundheit und Bildung. Geboren und aufgewachsen im ländlichen Niedersachsen, prägte ihn früh ein Regionalentwicklungsansatz rund um die Vernetzung ländlicher Regionen, der bis heute ein Kern seiner Arbeit ist. Schon während seiner Verwaltungsausbildung in den 2000er Jahren kam Tim Brautmüller mit der IT-Systementwicklung in Berührung und spezialisierte sich später auf die Bereiche Digitalisierung und Breitbandinfrastrukturen. Er leitete diverse internationale Projekte, darunter den Aufbau von E-Government-Strukturen in Estland, Telemedizin in Finnland und E-Learning in Norwegen. Mit Arconium versteht er sich als Partner und Umsetzer für Länder und Gemeinden im Bereich der digitalen Transformation. Tim Brautmüller, was wäre denn für Sie ein idealer Digitalzustand?
Das ist immer schwer zu sagen, weil die Vorstellungen ändern sich ja auch. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich, dass digitale Systeme den Menschen auf allen Ebenen effizient und vor allem auch sicher unterstützen sollten. Aber letztendlich hat der technologische Wandel, und das muss man auch dazu sagen, nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Es ändert sich sehr viel. Es sind immer mehr Möglichkeiten da. Ich glaube, wichtig zu begreifen ist, dass digitale Systeme ein Werkzeug sind. Die Digitalisierung ist ein Werkzeug und die Entscheidung sollte dann bei Menschen bleiben. Aber wir sehen es ja auch aus der Vergangenheit heraus, dass sich das permanent wandelt und wir neue Möglichkeiten haben. Deswegen würde ich das in ein paar Begriffe zusammenfassen. Also gerade an der Stelle haben wir so einen Bildungsauftrag. Wenn die Digitalisierung von den Menschen in ihren Funktionen, in ihren Möglichkeiten verstanden wird und jeder die entsprechenden Grundkenntnisse hat, sie richtig einzusetzen, dann ist das ein wichtiger Faktor, nicht nur im Alltag, sondern auch, wenn man dadurch begreifen kann, welche Möglichkeiten dabei sind. Digitale Systeme und Technologien helfen auch, Interaktionen zu fördern, also auch da soziale Grenzen zu überwinden, tatsächlich Distanzen zu überwinden. Wir sehen es gerade in den letzten Jahren, hat ja Videokonferenztechnik, aber eben auch tatsächlich von Skype aus den 2000er Jahren bis heute zu eigentlichem rudimentären oder grundsätzlichem Einsatz in der Arbeitswelt einfach einen Fortschritt gebracht und führt im familiären ja auch zu sozialer Interaktionen haben wir in der Corona-Zeit ja auch gemerkt. Und ich glaube, das sind eben Dinge, wo wir merken, dass Digitalisierung einfach einen wirklichen Beitrag zur Lebensqualität dann auch liefert. Dazu gehört am Ende des Tages natürlich auch die Integration von Anwendungen. Das hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Wir hatten immer so Spezialanwendungen. Und das eine haben wir für das benutzt, das andere für das. Und mittlerweile ist es ja so, dass diese Systeme alle miteinander interagieren können. Und da ist noch sehr viel mehr möglich, sodass ich glaube, dass digitale Systeme den Menschen entlasten können, in seiner täglichen Arbeit, in seinen Entscheidungen tatsächlich unterstützen. Und damit geht natürlich auch so ein bisschen einher, dass die Dinge einfacher werden müssen. Da sind wir bei Dingen, die ja als Leitfaden vor uns hergetragen werden müssen, als Kernthemen vor uns hergetragen werden, wie zum Beispiel once only in der öffentlichen Verwaltung. Ich gebe meine Daten nur einmal raus und kann damit viele Dinge machen. und muss sie nicht jedes Mal neu eingeben, so wie wir das vom Amt aus den Formularen heraus kennen. Das geht ja digital anders. Es ist nur in der Technik dann immer nicht so einfach umzusetzen oder dann im Rechtsrahmen. Und das sind aber Dinge, die sagen wir mal, nicht nur am Anfang stehen, sondern jetzt immer mehr kommen und uns das Leben deutlich erleichtern. Und in der Essenz steht dann tatsächlich immer in der Digitalisierung, und das würde ich auch als den Idealzustand dann beschreiben, Digitalisierung, digitale Dienste, Infrastrukturen, Technologien müssen einen echten Mehrwert tatsächlich für die Gesellschaft und für unser Tun und Handeln bringen. Und es wird, glaube ich, oft auch aus den Augen verloren, dass wir Digitalisierung nicht zum Selbstzweck machen, sondern dass der wesentliche Kern des Ganzen ist, dass wir dadurch einen Mehrwert haben. Eine Arbeitserleichterung, vielleicht einen wirtschaftlichen Vorteil, aber es muss ein erkennbarer Mehrwert da sein, den wir in vielen Bereichen auch tatsächlich brauchen. Also Digitalisierung ist aus meiner Sicht auch eine Notwendigkeit in vielen Bereichen.
Nur wer entscheidet, ob der Mehrwert erreicht ist? Wer entscheidet über den Mehrwert?
Am Ende des Tages ist es der Nutzer. Das sehen wir auch viel. Ich habe in der Vergangenheit im europäischen Ausland, auch in den bekannten Government-Strukturen, zum Beispiel Estland, gearbeitet. Da ging es nicht immer darum, dass man viel Geld hatte, sondern die Frage war, welche Dienste kann der Bürger gebrauchen? Und das auch natürlich auch, welche Dienste kann die Wirtschaft gebrauchen? Wie kann ich was anwenden? Und letztendlich merkt man an dem Nutzungsgrad dann, dass es einen echten Mehrwert hat. Denn ich benutze, das kennt jeder vom Handy auch, benutze auf dem Handy die Apps, ich habe viele runtergeladen, aber ich benutze manche halt sehr, sehr oft und andere nicht. Und dann kommt dazu, dass sich die ja auch immer wieder verbessern. Also man braucht so einen gewissen Wettbewerb in dem Umfeld dann natürlich auch. Und dadurch verbessert sich einiges. Manche Sachen lassen sich auch tatsächlich rechnen. Man sagt, jetzt habe ich Prozesse vereinfacht, automatisiert, beschleunigt und brauche deswegen weniger Personal und oder Zeit für eine Sache. Manche Dinge verbessern aber auch einfach nur die Qualität, wenn ich zum Beispiel meine Entscheidung auf bessere Analysen abstellen kann oder ähnliches. Aber letztendlich ist es immer der Nutzer, der das entscheidet.
Jetzt beraten Sie ja auch Bundes- und Landesministerien und auch kommunale Verwaltungen im Breitbandausbau, weil der Breitbandausbau hat ja auch ganz, ganz unmittelbar was mit der Digitalisierung und auch mit dem Grad der Digitalisierung zu tun. Welchen Rat geben Sie denn da immer wieder? Was ist denn so der Dauerbrenner?
Ja, Dauerbrenner und Ratschläge kann man, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen auseinanderhalten. Also Dauerbrenner sind tatsächlich auch seit Jahren immer komplizierte Genehmigungsverfahren, wenn es tatsächlich, es ist ein Infrastrukturausbau. Also deswegen muss ich ja sehr viele Bereiche durchkreuzen. Ich muss sehr viele Gewerke übereinander legen, muss mich um sehr viel Gesetzgebung auch kümmern. Dazu gehört dann zum Beispiel auch sowas wie Naturschutz. Ich kann nicht einfach irgendwo durchpflügen. Ja. Es gehört aber auch dazu die Komplexität, dass wenn man entlang der Straße arbeitet und ausbaut, dann letztendlich ja die Häuser anschließen muss und mich mit jemandem abstimmen muss. Ich muss in das Haus rein. Ich muss dann im Haus auch noch was machen. Also da ist so, das sind so die Dauerbrenner, also diese Abstimmungsprozedere. Und das ist dann, und das ist auch einer der Ratschläge, die ich gern auch zu Anfang gebe. Das eine ist, sich wirklich die Zeit für diese Planung zu nehmen. Und damit meine ich nicht nur technische Planung, sondern wirklich auch zu überlegen, wo muss ich eigentlich lang? Was schließe ich eigentlich an? Und dann natürlich auch nachhaltig und ganzheitlich drüber überlegen, wo wird sich vielleicht was entwickeln? Also ein neues Gewerbegebiet wird vielleicht dann nochmal kommen oder irgendwo werden Häuser dazu gebaut. Also wo verändert sich die Lage auch? Und dass alle Seiten dann am Anfang sich auch die Zeit nehmen, auch über die Prozesse dann zu sprechen. Denn ganz häufig stellen wir in Projekten fest, dass wenn die Akteure offen am Tisch miteinander reden über das, wie es vorangehen soll und wo vielleicht auch Probleme oder Erschwernisse liegen, dass es dann auch immer möglich ist, eine Lösung zu finden. Man spricht am Anfang manchmal zu wenig und oder hat im Laufe des Projektes, weil natürlich alle was tun, zu wenig Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und das, was man, glaube ich, im Hinterkopf immer haben muss, ist, sind Infrastrukturprojekte. Und per Definition ist ein Projekt immer mit zu knappen Ressourcen ausgestaltet. Und es liegt auch in der Natur der Sache, dass alle es möglichst schnell haben wollen. Und doch soll es dann lange halten und funktionieren.
Jetzt ist ja Digitalisierung auch eine Frage von gleichwertigen Lebensverhältnissen zwischen Städten und auch im ländlichen Raum. Wo sind denn da die größten Hindernisse? Wie gehen Sie da vor, um zu beraten?
Also das Erste ist tatsächlich, einen ganzheitlichen Ansatz zu finden. Also auch da zu schauen, der ländliche Raum ist per se erstmal offensichtlich strukturschwächer als die städtischen Räume. Für die Wirtschaft, die Breitbandnetze in der Regel baut, heißt das erstmal weniger Einnahmekraft. Das heißt, ich muss ja genau überlegen, wie kann ich dieses Netz dann finanzieren, an welcher Stelle lohnt es sich. Da haben wir auch einen natürlichen Konflikt, weil in ländlichen Regionen, wo dann möglicherweise eben weniger Straßen, weniger Bahnstrecken, also alles, was Distanzen überbrückt, da sind, ist natürlich die Digitalisierung, die digitale Infrastruktur eine Möglichkeit, Wirtschaftskraft zu entfalten, Distanzen zu überbrücken, auch eine gewisse Lebensqualität zu erzeugen. Und die öffentliche Hand, wenn sie ganzheitlich denkt, wird dann die Schulen anbinden, wird das Krankenhaus anbinden, wird vielleicht sogar eine Kita mit anbinden, wird Dinge mit anbinden, die zur Lebensqualität gehören und versucht natürlich durch die Infrastruktur auch Wirtschaftskraft zu erzeugen. Das muss nicht per se einhergehen mit dem wirtschaftlichen Interesse, was jedes Unternehmen haben muss, wenn er diese Infrastruktur baut. Und das übereinander zu bekommen, beziehungsweise zusammenzubekommen, bedeutet, eine tatsächliche Abwägung zu treffen, auch zu versuchen, die Dinge, die per se erstmal unwirtschaftlich fürs Unternehmen erscheinen, aber gesellschaftlich für die Regionen von Relevanz sind, trotzdem anschließen zu können und mit in die Planung aufzunehmen. Das sind oftmals wirtschaftliche Aspekte, aber es geht auch um Dinge, dass man vielleicht überlegt, ob man an der einen oder anderen Stelle nicht unbedingt eine Bahnstrecke quert, weil es ein Kostentreiber ist. Oder es geht auch darum, nachhaltig zu überlegen, ob ich ein bisschen mehr Rohre und Glasfaser mit reinlege, weil ich weiß, da kommt dann entsprechend schon noch was. Und für die Regionen und Kommunen muss man es als Zukunftsinvestition begreifen. Denn tatsächlich ist es für die ländliche Region eine neue Infrastruktur, die dann tatsächlich auch die Lebensqualität erhöhen kann und eben auch Wirtschaft anzieht. Da gibt es sehr, sehr gute und schöne Beispiele. Aber der Konflikt besteht eben auch darin, ich möchte eine Schule anschließen und die Schule ist nicht der zahlungskräftigste Partner. Also da muss man die Interessen nehmen.
Welche Beispiele fallen Ihnen denn da gerade so ein?
Also ich habe tatsächlich lange begleitet, auch eine Region in Bayern, die sehr, sehr früh angefangen haben mit dem Glasfaserausbau, mit einer sehr schwierigen topografischen Lage. Also können Sie sich vorstellen, so schön Berge auch sind, für den Infrastrukturausbau ist das eine Herausforderung. Trotzdem hat man sich auf den Weg gemacht und auch auf kommunaler Seite, nicht nur auf der Seite der Wirtschaft, Ressourcen in Form von Manpower, Begleitern, Bauleitern zur Verfügung gestellt, um einen flächigen Glasfaserausbau, quasi 100% der Gebäude, zu erwirken. Und das hat dafür gesorgt, tatsächlich auch, dass sich dort jetzt eine Hochschule angesiedelt hat, die in KI-Innovationen bekannt ist, dass sich dort Wirtschaft angesiedelt hat, die tatsächlich als Softwareentwicklung forscht an autonomem Fahren und ähnliche Dinge, was ohne diese Infrastruktur gar nicht so möglich gewesen wäre.
Beraten Sie auch in Richtung Hardware, wenn Sie da unterwegs sind bei Ihren Kunden?
Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die eine Hardware empfehlen oder jetzt irgendwie eine ganz konkret sagen, jetzt müsst ihr dieses Equipment kaufen. Das, was wir aber machen, ist zu prüfen, ob das, was vielleicht schon bereits eingesetzt wird, ob das zukunftsfähig ist, ob noch investiert werden muss. Letztendlich auch Planungen und Konzepte zu entwickeln, die, sagen wir mal, krisensicher und resilient sind. Auch Empfehlungen dazu geben. Also es gibt auch Regionen, die stehen dann unter Hochwasser. Es gibt Dinge, wo der Brandschutz besonders wichtig ist. Auch bei Restrukturierungsmaßnahmen und Fusionen, das kommt auch vor, dass TK-Anbieter zusammenkommen oder dass womöglich kommunale Rechenzentren zusammenarbeiten wollen mit anderen Dienstleistern. Tatsächlich auch die Herausforderung der Migration, wo technische Systeme, Hardware auch miteinander interagieren muss. Und wir unterstützen dann letztendlich dabei, die richtigen technischen Konzepte zu finden, die Prozesse zu moderieren, auch auf Zukunftssicherheit zu planen und letztendlich auch die Investitionskosten zu definieren. Die Auswahl der Systeme und letztendlich auch dann der Einsatz, da können wir zwar begleiten, aber die ist dann in der Regel sehr offen oder in den meisten Fällen sogar mit Ausschreibungen.
Das Thema Bandbreite, wer treibt das denn? Eher Privatkunden oder Geschäftskunden?
Ja, also es hat sich ja verändert. Es gibt, wenn man so will, zwar die bandbreitenintensiven Dienste, Sie kennen das, Netflix, andere Streamingdienste, die mit hochauflösenden Videos konsumiert werden. Das, was oft unterschätzt wird, ist, dass die Anzahl des sehr kleinteiligen Verkehrs, Sensordaten, kleinere Dienste oder auch besondere Dienste, zum Beispiel Oberflächentechniker, die kennt man so im ländlichen Raum auch noch, die dann kleine Oberflächenproduktion haben, die arbeiten heute in 3D-digitalisierten Ingenieursplänen. Also das heißt, die gehen ins Netz und haben dort eine 3D-Visualisierung dessen, was dann aus Metallverarbeitung entstehen soll, und das über die ganze Welt hinaus. Das ist per se eine Anwendung, die mehr Bandbreite braucht als jetzt den E-Mail-Verkehr. Es ist doch noch weniger als das, was wir beim HD-Streaming-Dienst, beim Fernsehgucken, wenn man so will, erleben. Aber durch die Menge und Anzahl dieser ganzen Sensoren, Techniken und Dienste kommt dort eine Menge Bandbreite zusammen. Und dazu gehört dann nicht nur eben die Bandbreite, also wie viel kriege ich sozusagen durch die Glasfaser durch, sondern wie performant ist die. Wir kennen das durch das Ruckeln. Wenn die Leitung zu langsam ist sozusagen, dann sehen wir das Ruckeln im Bild oder beziehungsweise bei einer Videokonferenz ist der Ton verzögert. Es gibt immer mehr Anwendungen, die darauf tatsächlich abgestellt werden, dass man sofort eine Interaktion oder Reaktion hat. Und deswegen ist auch die Qualität der Netze so wichtig. Und ich würde behaupten, der Treiber sind dann am Ende des Tages mehr die Machine-to-Machine-Communication und die gewerblichen Dienste. Aktuell sind die Netze eher ausgelastet durch Videokonferenz und HD-Streaming.
Wie reagieren Ihre Kunden auf das Thema Regulatorik?
Naja, Regulatorik, also es ist am Ende des Tages so, dass wir uns das, glaube ich, vorstellen können wie beim Fußballspiel. Wir haben ein Spielfeld, da sind verschiedene Spieler drauf und jemand macht den Schiedsrichter. So, alle Seiten regen sich immer darüber auf, dass der Schiedsrichter die falschen Entscheidungen getroffen hat. Das, was aber wichtig ist bei vielen Sachen, ist, dass wir einen Schiedsrichter brauchen, der für Fair Play sorgt bei den ganzen Akteuren, die da sind. Und dabei kommt so eine Sache, gerade wenn ich mir jetzt die öffentliche Hand angucke, zum Tragen, gerade im kommunalen Sektor, die dann viel tatsächlich plötzlich mit Wettbewerbsregulierung und ähnlichen Sachen zu tun haben. Das ist teilweise eine Mechanik, die in tiefe wirtschaftliche Bezüge reingeht und wo man natürlich dann auch sehr fein abwägen muss, welche Entscheidung ist jetzt die richtige. Ist es eben so, dass die öffentliche Hand in erster Linie erstmal Verhaltenssicherheit und Klarheit braucht. Also das eine ist ja, wie muss ich zwischen diesen ganzen Akteuren, verschiedenen TK-Anbietern, da sind auch andere dabei, im Energiemarkt haben wir ja auch eine Regulierung, so wie muss man in diesen ganzen Bereichen tatsächlich agieren und wie muss das austariert sein. Das andere ist aber auch, dass es klar und einfach sein muss, um Sicherheit zu schaffen, damit die Projekte eben weiter vorangehen. Deswegen ist aus meiner Sicht es eben so wenig Regulierung wie möglich, aber so viel wie notwendig, um Klarheit in der Zusammenarbeit auch zu schaffen. Denn das, was auch klar ist, gerade jetzt im Breitbandausbau und in anderen Bereichen, ohne diesen Schiedsrichter und ohne ein paar Grundregeln, ist es ein Wildwest und dann weiß keiner mehr, was er machen soll und was er kann und sollte.
Wenn Sie sich an das jüngste Infrastrukturprojekt erinnern, was Sie begleitet haben, was waren da so die Dinge, die Sie häufig zum Kopfschütteln veranlasst haben?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, bei dem der Breitbandausbau von einer Kleinstadt in die Fläche über Landstraßen in die Dörfer raus konzipiert wurde. Und so schön diese Region auch ist, muss dieser Breitbandausbau in einer gewissen Zeit auch abgeschlossen werden. Und wir haben tatsächlich erlebt, wie eine Behörde darauf besteht, dass der gesamte Ausbau über mehrere 100 Kilometer archäologisch begleitet werden muss. Auch wenn ich mich für Archäologie interessiere und auch für viele andere Themenbereiche, es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass es sehr einfach ist zu sagen, jetzt muss überall eine archäologische Begleitung her. Es wäre angemessener für alle Seiten, sondern an welcher Stelle vermuten wir denn, dass es sinnvoll ist, archäologisch zu begleiten und an welchen Stellen ist es sehr unwahrscheinlich. Und solche Situationen habe ich an der einen oder anderen Stelle, übrigens nicht nur aus der öffentlichen Verwaltung, sondern auch aus der TK-Wirtschaft, wo einfach eine sehr grundsätzliche Aussage und Entscheidung getroffen wird, ohne zu berücksichtigen, welches Interesse die andere Seite vielleicht hat. Denn am Ende des Tages steht ja das gemeinsame Ziel, den Ausbau voranzutreiben. Ich habe ähnliche Dinge erlebt, auch in der Digitalisierung an sich. Also es betrifft da nicht nur den Infrastrukturausbau, sondern tatsächlich eben dieses sehr, sehr Grundsätzliche und auf dem Grundsätzlichen beharren. Das funktioniert in Projekten in der Regel weniger.
Sie sind ja jetzt auch eine Partnerschaft mit dem Bundesverband Kommunal 4.0 eingegangen. Warum ist Ihr Fokus eigentlich so auf der öffentlichen Verwaltung?
Also die öffentliche Verwaltung ist am Ende des Tages ja der Rahmengeber tatsächlich für die regionale Entwicklung. Also das, worum es uns geht, ist tatsächlich die Lebensqualität und den gesellschaftlichen Wandel in den Regionen voranzutreiben. Ich würde mal sagen, Schlüsselakteur da drin ist eben die Kommunalverwaltung. Und auch natürlich die Infrastruktur. Und dazu gehört die gesamte Infrastruktur, also nicht Breitband, nicht nur Breitband, sondern auch Wasser und Gas, Wärme. Wir haben da viele Bereiche. Das, was sich daraus ergibt, ist sozusagen auch ein sehr langfristiger Fokus. Also gerade wenn wir jetzt über den Bundesverband Kommunal 4.0 sprechen, sind sehr versiert in dem Bereich Wasserwirtschaft. Das kennt jeder vielleicht aus unseren Bereichen. Wir stellen jetzt fest, plötzlich kommt mehr Regen runter, als wir es gewohnt waren. An manchen Stellen kommt dann einfach viel zu wenig runter. Wir haben plötzlich mehr zu kämpfen, jedenfalls gefühlt, als jemals zuvor mit irgendwelchen Hochwasserkatastrophen, mit denen man umgehen muss. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass uns für viel Landwirtschaft oder eben auch tatsächlich in den Städten manchmal Wasser fehlt, um die Vegetation aufrechtzuerhalten. Und das wird sich noch verändern. Und gerade die Wasserwirtschaft und damit natürlich auch die Kommunalversorger, die sich damit auseinandersetzen, müssen sich dann tatsächlich auch mit so Fragen um so Fragen kümmern. Halten unsere Rohre noch? Müssen wir das vielleicht anders steuern oder Sensortechnik einführen, um zu gucken, wie viel Bakterien im Wasser sind? Durch die Digitalisierung kann ich da viel proaktiver arbeiten. Also ich kann auch Prognosen erstellen. Ich kann gucken, an welchen Stellen muss ich vielleicht eher die Wartung machen, und das Proactive Maintenance, also kann so ein bisschen auch abschätzen, wo die Reise hingeht und habe dadurch zwei Vorteile. Das eine ist, ich muss weniger investieren, weil ich genauer vorausschauender auch arbeiten kann. Und die andere Seite ist, ich kann tatsächlich auch dadurch neue Analysen machen und bin anders vorbereitet auf die Situation. Das wiederum hilft dem Bürger in diesen Momenten und auch langfristig natürlich. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass alle Infrastrukturbereiche und eben tatsächlich auch die öffentliche Verwaltung in vielen Teilen die Digitalisierung jetzt als richtige Chance begreift. Es ist eine Querschnittsaufgabe und wir werden erleben, dass diese Technologie mit allen anderen verwoben wird, also mit allen Infrastrukturen verwoben wird und die Informationen dann auch zusammenlaufen, um bessere Entscheidungen treffen zu können oder tatsächlich, wie gerade jetzt im Bereich Wasser, eben nicht nur durch Prognosen, sondern durch auch 3D-Modellierung zum Beispiel von Infrastrukturnutzungsgraden, dann am Ende des Tages wir genau wissen, wo müssen wir noch was bauen, wo geht was kaputt, wie gehen wir damit um, wenn es zu stark regnet.
Also würden Sie dann auch sagen, Infrastrukturausbau ist vor allen Dingen auch eine Kopfsache in Deutschland, wenn man zum Beispiel auch mal an das Thema Cybersicherheit denkt?
Kopfsache. Ja, weil ich glaube, und das ist auch wichtig, dass wir planen und vorausschauend arbeiten, dass wir uns genau überlegen müssen, was kommt da alles auf uns zu. Es ist aber ein Irrglaube, alles vorhersehen zu können. Wir wissen noch nicht genau, was in 50 Jahren alles passiert. Ein paar Dinge weiß man, ein paar Dinge ahnt man, aber alles können wir noch nicht wissen. Und von daher ist das Thema Kopfsache, glaube ich, der Punkt, an dem man sich neben der eigentlichen Planung und zu überlegen, wie verändert sich vielleicht tatsächlich Wirtschaftskraft, wie verändert sich tatsächlich auch infrastrukturell gesehen die Region, weil mehr Wasser runterkommt oder ich brauche mehr Strom, weil wir jetzt Elektroautos dann überall fahren lassen wollen und die müssen ja auch irgendwie digital gesteuert oder zumindest abgerechnet werden, ist es auf der einen Seite Kopfsache, wir dürfen dieses Doing aber tatsächlich nicht vergessen. Und bei der Kopfsache, glaube ich, lernen wir gerade, dass wir durch gezielte Informationssammlung und damit auch die Digitalisierung nutzen, Informationen zu verschneiden, zum Beispiel sowas wie jetzt, haben wir große Projekte gemacht, 3D-Simulationen und 3D-Geoinformationssysteme aufbauen, also dass man nicht mehr alles nur so in so einem klassischen Plan in der Technik sieht, sondern dass man tatsächlich ein digitales Abbild einer Region hat. Und da rein dann simulieren kann, zum Beispiel, wie ist der Verkehrsfluss? Was passiert, wenn da jetzt zu viel Wasser auf den Boden fällt und wo fließt das alles hin? Und das sogar verknüpfen kann mit Sensortechnik und Ähnlichem. Wenn man das alles zusammenbringt, haben wir ganz andere Entscheidungsgrundlagen für das, wie wir unsere Region gestalten wollen. Ein schönes Beispiel aktuell sind die Hitzeschutzkonzepte. Wir alle wissen, es wird in den Städten zu warm. Das Problem haben wir auf dem Land noch nicht so. Aber wo stelle ich den Baum denn jetzt wirklich hin? Ja, wo macht es Sinn? Oder brauche ich überhaupt einen Baum? Oder gibt es auch Abschattung durch Gebäude und ich muss das an einer anderen Stelle nutzen? Und ich glaube, was uns gerade als Deutsche manchmal ein bisschen fehlt, ist Mut, auch Dinge auszuprobieren und damit umgehen zu können. Denn am Ende des Tages entwickelt sich diese Technologie so schnell weiter, dass wir einfach die Grundlagen brauchen, damit gut umzugehen. Wir müssen unsere Daten gut managen können. Wir müssen ein Selbstverständnis dafür haben, was man vielleicht auch alles damit machen könnte. Und dann auch vielleicht Dinge ausprobieren und vielleicht daran auch weiterarbeiten und es dann auch optimieren und nicht versuchen, alles vorauszusagen.
Zum Schluss würde ich mit Ihnen ganz gerne den Blick ins europäische Ausland werfen. Welches Land ist denn ein Vorzeigekandidat Ihrer Meinung nach, was das Thema Digitalisierung betrifft?
Ich glaube, jedes Land hat da so seine Pluspunkte. Also was ich tatsächlich spannend fand und weiß, dass es bei uns nicht so umsetzbar ist, ist die Government-Struktur in Estland. Weil man dort im Prinzip alles auf Digitalisierung gesetzt hat, aus der Not heraus zum Teil auch. Da sind wir dann aber auch bei den Schwächen, die es eine Zeit lang hatte. Estland wurde 2007 mal stark angegriffen, Hackerangriffe, Cybersecurity. Es hat auch den Nachteil natürlich, dass wenn man angegriffen wird und damit dann tatsächlich in dem Moment nicht umgehen kann, dass auch eine ganze Menge Sachen auf einmal stehen. Schweden zum Beispiel, um das zu nennen, wird immer als Vorzeige Land gebracht, wenn es um Glasfaserausbau geht. Auf dem Land ist die Glasfaserversorgung aber genauso schwierig wie bei uns auf dem Land. Es ist nur so, dass Schweden weniger Städte hat und es dadurch gebündelter ausgebaut wird. Aber Schweden ist im Onlinehandel sehr weit und gerade auch in der E-Government-Struktur, was sie dort alles digital machen können, beziehungsweise auch in dem Once-Only-Prinzip. Sie müssen einmal ihre Daten eingeben und ganze Menge Abläufe sind automatisch, ohne dass sie dafür noch einen Antrag stellen müssen oder ohne dass sie dafür nochmal ihre Daten eingeben müssen. Die Dänen wiederum haben eine sehr hemdsärmelige Art, mit den Dingen umzugehen. Und auch die Belgier zum Beispiel sind gut im Bereich Medien unterwegs. Was ich besonders spannend finde, ist im Moment Japan, die eine Digitalagentur haben, die sehr, sehr groß ist und die in alle Bereiche reinwirkt. Also auch die Überlegung, ob man organisatorisch sozusagen ja, das Ganze so aufbaut, dass man mit diesen verändernden Anforderungen auch immer weiter umgehen kann. Es ist ja eben, wie gesagt, nicht so, dass ich eine Sache hinstelle und dann entwickelt sich das nicht weiter. Und wir haben gehört, dass die baltischen Staaten in manchen Bereichen natürlich auch sehr weit sind. Cybersecurity, wenn man das anspricht, aus der Natur der Sache, dass sie sehr oft angegriffen wurden. Wir haben aber auch im direkten Nachbarschaft die Österreicher, die im Bereich Cybersecurity sehr, sehr weit sind. Da haben wir noch gerade in der öffentlichen Verwaltung noch einiges zu tun. Aber auch da kommt ja, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, so ein bisschen Grundstruktur rein. Einmal, weil wir einen europäischen Rechtsrahmen haben, aber auch, weil wir immer mehr lernen, die Dinge im Täglichen zu trainieren. Es geht also auch da wieder darum, sich mit der Sache konstant auseinanderzusetzen und nicht einmal etwas zu implementieren.
Tim Braukmüller, herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr interessant und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Erfolg bei Ihren künftigen Projekten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.